Endlich ist es wieder soweit. Land auf und Land ab haben die Kinder kaum können schlafen, weil heute Abend der Sammy Klaus kommt. Es schmeckt nach Lebkuchen und Mandarinli. Irgendwo in der Ferne hört man ganz leise ein Glöckchen läuten und hinter irgendeinem Hausecke verschwindet ein roter Mantel. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann trottet dem roten Mantel noch ein Eseli hinterher. Es liegt ein Zauber in der Luft. Aber bis wann funktioniert der Zauber überhaupt? Was passiert in dem Moment mit einem Kind, wenn es herausfindet, dass es den Sammy Klaus gar nicht gibt? Was haben so erfundene Figuren, die in Realität auftauchen, für eine Funktion in der Entwicklung eines Kindes? Und ist die Geschichte von Sammy Klaus erziehungstechnisch überhaupt noch zeitgemäss? Über das reden wir in der heutigen Folge vom Gesprächsstoff-Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar habe ich bei unseren Redaktorinnen und Redaktoren nachgefragt, wie sie den Moment erlebt haben, wo der Sammy Klaus quasi entzaubert ist worden.
Ehrlich gesagt, hast nicht ich herausgefunden, sondern mein schlau Brütsch.
Wir sind im Sammy Klaus auf die Schliche gekommen, weil wir irgendwann haben gemerkt haben, dass er die gleiche Uhr trägt wie unser Onkel.
Wo ich dann das Säckchen bekommen habe, das so grusig war, und ich dachte, das kann nicht vom Klaus sein.
Ich habe dann gleich herausgefunden, dass das wirklich eigentlich alles nur ein Betrug ist, um Kinder davon abhalten, Blödsinn zu machen.
Und was das mit ihnen gemacht hat.
Wenn die Geschichte zusammengeht, dann ist die Magie weg.
Also erstens war ich natürlich vor allem empört, dass der mir so einen Vorwurf macht, der so total aus der Luft gegriffen ist.
Es hat mich schon erschüttert, dass ich da so hinter das Licht geführt wurde.
Vielleicht bin ich echt stolz, ich habe drei ältere Schwestern und dann sind wir endlich mal auf dem gleichen Level.
Und Claudia Röbers, sie ist Professorin und Leiterin von der Abteilung Entwicklungspsychologie an der Uni Bern, ordnet ein, inwiefern der Sammy Klaus wichtig ist für die Entwicklung eines Kindes. Und mein Name, der ist Sibyl Hartmann. Frau Röbers, wie jedes Jahr anfangs vor Adventszeit erzählen wir unseren Kindern die Geschichte vom Sammy Klaus, der mit dem Eseli im Wald lebt und am 6. Dezember zu uns kommt und ein Klausensäckchen mit Nüssli, Schöckeli und Mandarini vorbeibringt oder er muss zumindest den Stiefel vor die Tür füllt oder ein Säckchen vor die Tür stellt. Was haben so erfundene Figuren für eine Funktion in der Entwicklung von einem Kind? Warum glauben Kinder an Sammy Klaus?
Also grundsätzlich erstmal, Kinder lieben jegliche Art von Geschichten. Und die Geschichte vom Sammy Klaus ist einfach um diese Jahreszeit die dominante Geschichte. Aber sie lieben auch die Geschichte vom Osterhasen, von der Zahnfee, von anderen, auch aus Kinderbüchern. Sie lieben einfach Geschichten. Sie möchten aus der Welt, in die sie hineingeboren sind, einen Sinn machen. Sie möchten die Welt verstehen. Und diese Geschichten sind auf Kinder abgestimmt. Und das heißt, sie helfen ihnen, die Welt zu verstehen. Es gibt Gutes, es gibt Böse, es gibt Verwunderliches, was man vielleicht nicht versteht. Und das ist auch in Ordnung so, weil da eben so ein Protagonist ist, der das möglich macht, was man sich wünscht oder was man sich auch nicht wünscht. Also insofern würden wir sagen, Bilderbücher, Geschichten, erfundene Protagonisten, sei es Sammy Klaus oder Spider-Man, das spielt eigentlich keine Rolle. Sie helfen Kindern einfach, ein Verständnis über die Welt, so komplex wie sie ist, aufzubauen, sich selber aufzubauen, zu konstruieren. Ob das dann so wirklich richtig ist und sich langfristig hält, dieses Verständnis, oder ob das revidiert werden muss, ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal gibt es Orientierung.
Könnt ihr noch ein bisschen sagen, jetzt ganz konkret im Sammy Klaus, inwiefern gibt es einem Kind eine Orientierung? Jetzt wirklich so am Beispiel von dieser Figur Sammy Klaus.
Das ist eigentlich in allen Naturen dieser Welt so, dass Dinge passieren, dass Eltern Kindern Geschenke machen, aber auch gleichzeitig nicht wollen, dass sie da schon als Geber enttarnt werden. Und so kommt dann quasi eine Stellvertretung ins Spiel. Die Eltern, die diese Geschichten ihren Kindern erzählen, lieben die ja normalerweise auch. Sie verbinden selber Kindheitserinnerungen damit, wissen, wie sie sich gefreut haben, geben das von der Generation zu Generation weiter. Das ist in jeder Kultur, in jedem Volk ist das so. Insofern, wir träumen alle gerne, wir glauben vielleicht auch gerne an so ein bisschen was Übersinnliches. Und da kommt der Sammy Klaus uns eigentlich gut rein. Hinzu kommt, dass es eine Jahreszeit ist, dass bei Kindern gespürt wird, dass es kälter wird, dass es dunkler wird. Und alles, was mit Dunkelheit zu tun hat, ist natürlich auch immer erstmal etwas, was Fragen aufwirft. Man hat nicht so Zugang zu Informationen. Das Familienleben verändert sich. Man geht abends nicht mehr raus zum Schutten, sondern man ist vielleicht in der Stube und liest Bücher. Man backt Guzli und so weiter. Das ändert sich und da passt es dann einfach hinein.
Wenn wir jetzt vielleicht noch über das konkrete Alter der Kinder reden, wie lange funktionieren solche erfundene Figuren, die sogar in Realität auftauchen, aus entwicklungspsychologischer Sicht?
Also ist sehr, sehr schwierig, ist sehr abhängig davon vom Kind, ist sehr abhängig davon, wie die Eltern das kolportieren, wie die selber Spaß daran haben und so ein ganzes System aufbauen können. Grundsätzlich sagen wir irgendwo in dem Alter zwischen 4 und 8 Jahren, also da glauben sie dran und irgendwann in dieser Altersspanne geht dieser Glaube auch verloren, weil sie es hinterfragen, weil sie zum Beispiel mehr Wissen haben über physikalische Gesetze. Also wie kommt der Samichlaus genau dorthin? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wenn man was weiß, wie das ist mit Flugzeugen, Hubschraubern, Vögeln und so weiter, dann kann der Samichlaus an ganz bestimmte Orte vielleicht gar nicht her. Und so fangen sie dann an, das Wissen über die Welt oder ihr Glaube, wie die Welt funktioniert, langsam zu revidieren.
Ihr habt mir im Vorgespräch gesagt, das hat auch etwas mit dem 3-Berge-Versuch von Jean Piaget. Das ist der Schweizer Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie gewesen. Könnt ihr den Versuch noch mal schnell erklären und sagen, was es damit zu tun hat?
Er hat sich an einen Tisch gesetzt, das Kind sitzt ihm gegenüber. Und dieser 3-Berge-Versuch ist quasi so etwas wie ein Plastikdiorama, wo durch Berge die Sicht von der einen Seite auf etwas freigegeben wird und die Sicht von der anderen Seite verstellt wird, weil der Berg zum Beispiel zu hoch ist. Da steht eine Kuh hinter einem Berg. Der Erwachsene von seiner Seite sieht diese Kuh. Das Kind kann aber aus der anderen, von der anderen Seite des Tisches nur den Berg sehen. Der Berg verdeckt den Blick auf die Kuh. Und dann gibt es das natürlich auch umgekehrt, dass der Erwachsene etwas nicht sieht, was das Kind sieht. Und da hat Piaget solche Übungen oder Versuche mit Kindern gemacht, hat gesagt, was siehst du, was sehe ich? Und da hat man eben gesehen, dass Kinder so im Alter von 3 Jahren überhaupt nicht in der Lage sind, sich vorzustellen, dass der andere etwas sieht, was das Kind selber nicht sieht. Viele Eltern berichten das auch, dass wenn sie Verstecken spielen und die Kinder sich selber die Augen zuhalten, dass sie dann glauben, niemand würde etwas sehen. Oder wenn ich mir die Augen zuhalte, dann siehst du auch nichts. Und das ist so eine typische Fähigkeit der sogenannten Perspektivenübernahme. Die entwickelt sich irgendwo in diesem Alter zwischen 2 und 5 Jahren, ist auch sehr individuell verschieden und hat damit natürlich etwas zu tun.
Und dann kommt eben irgendwann mal der Moment, wo die Kinder herausfinden, dass es der Samichlaus nicht gibt. Ich habe bei uns auf der Redaktion ein bisschen umgefragt, wie meine Gespändli diesen Moment so erlebt haben. Und da hören wir jetzt schnell rein.
Ich weiss noch genau, wie es war. Ich war mit meiner Schwester am Fenster. Wir haben rausgeschaut und sehnsüchtig den Samichlaus Besuch erwartet. Und dann haben wir gesehen, dass er 20 Meter vor unserem Haus aus einem Auto gestiegen ist, zusammen mit dem Schmutzli. Und dann ist für uns klar, dass irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann hat er nachher auch noch behauptet, er hätte den Esel ein paar Meter vor dem Haus müssen abstellen. Und wir haben gewusst, das stimmt nicht.
Das war in der 1. Klasse und der Samichlaus ist zu uns in die Schule gekommen. Und dann hat er zu jedem Kind etwas gesagt und mir hat er alles gelobt, was ich natürlich selbstverständlich gefunden habe, dass er bei mir alles lobt. Aber dann hat er noch etwas gesagt, nämlich, ich darf mein Znüni nie teilen mit meinem Bruder. Und mein Bruder hat immer genau das gleiche Znüni bekommen wie ich, damit es natürlich fair war für beide. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, der Samichlaus hat einfach keine Ahnung und mit dem ist die Autorität von ihm einfach definitiv vorbei gewesen.
Wir sind am Samichlaus ein bisschen auf die Schliche gekommen, weil wir irgendwann haben gemerkt, dass er die gleiche Uhr trägt wie unser Onkel. Und unser Onkel hatte so eine auffällige Uhr. Also das war eigentlich ein Thema, wenn wir mit unserem Onkel unterwegs waren. Und dann hat es eben mal so einen closen Tag gegeben, wo wir zusammen mit unseren Cousinen und Cousins bei uns daheim waren. Und dann ist halt der Samichlaus gekommen. Ich und meine Geschwister, die haben das dann, also wir haben es nicht an diesem Tag selber entlarvt. Ich glaube, wir waren langsam gewesen, darüber nachzudenken. Und haben dann unsere Eltern mal gefragt. Und er ist halt dann rausgekommen, dass das eben nicht der Samichlaus ist, sondern unser Onkel. Das Traurige an dieser Geschichte war dann, dass unsere Mutter dann an diesem Tag auch gesagt hat, so von wegen, ja, also den Osterhase gibt es im Fall dann auch nicht.
Ja, da bin ich wahrscheinlich so in der 1. Klasse gewesen. Und ich war ja der Jünger sie, also ihren älteren Bruder, gehabt. Und ehrlich gesagt, habe es nicht ich herausgefunden, sondern mein schlau Bruder. Und ich kann mich noch erinnern, das war so, also mein Götti war der Sammy Klaus verkleidet und ich hat's es nicht gemerkt. Und mein Bruder hat es irgendwie herausgefunden. Und zwar hat er auf einmal gemerkt, dass der Sammy Klaus einen Ehering hat. Und weil die Frau vom Götti bei uns zu Besuch war, nur die, hat er irgendwie eins und eins zusammengezählt und hat das Gefühl gehabt, das ist doch mein Götti. Und meine Eltern waren auch überrascht, dass er das herausgefunden hat und sie waren perplex und haben dann gesagt, ja, stimmt.
Es war weniger ein Herausfinden, es war mehr so der endgültige Beweis, den mein Grossbruder gesucht hat. Es war etwa so achtig, wir wissen es nicht mehr so genau. Wie immer ist am Abend mal der Sammy Klaus gekommen und mein Bruder hat Aussenschuhe an. Das ist am Sammy Klaus natürlich gerade sofort aufgefallen. Er hat sich dann irgendwie probiert rauszuschnurren, aber er hat die Aussenschuhe natürlich an, weil als der Sammy Klaus dann wieder ist gegangen, hat er ihn verfolgt. Ist er ihm hinten nachher, durch das halbe Dorf. Als er dann heimkam, hat er mir die Endgültig erklären. Ich war 2 Jahre jünger, also etwa 60. Das war unser Hüte-Mädchen und ihr Vater. Genau, und als wir sie das nächste Mal gesehen haben, als sie das nächste Mal zu uns schauen, haben wir sie dann natürlich zur Rede gestellt und sie hat gesagt, ja, sie hat da schon etwas Verdacht gehabt. Sie hat darum dann an diesem Abend haben sie ein rotes Stirnband vor dem Fenster gesehen, durch den Husch. Und blöderweise hat mein Bruder tatsächlich ein rotes Stirnband gehabt. Genau, und von dann an war die Geschichte aufgeflogen gewesen, ja.
Ja, bei uns war es so, dass der eben gar nicht jedes Jahr vorbeikommen ist. Also der hat gar nicht jedes Jahr Zeit gehabt, aber er hat immer wie so ein Säckchen oder so hinterlassen, halt mit Mandarinli, Nüssli, Schoki und so weiter. Und ich möchte das Alter jetzt nicht genau erwähnen, aber ich war schon eher älter gewesen und meine Mutter dachte, okay, das ist vorbei mit dem Klaus. Und ich war dann mega enttäuscht gewesen, dass kein Säckchen irgendwie vorbeigebracht worden ist und habe den ganzen Tag gewartet, nichts gewesen. Und auf das aber habe ich ihm natürlich einen Brief geschrieben. Der ist dann bei meiner Mutter gelandet und dann hat sie so in letzten Minuten nach dem 6. noch müssen ein Säckchen zusammenstellen. Und weil dann in grösseren Läden das irgendwie schon ein bisschen durch war, ist sie dann zu so einem recht teuren Bäck und hat alles so Marzipan-Sachen gekauft. Und das habe ich eben überhaupt nicht gern. Und wo ich dann das Säckchen bekommen habe, das so grusig war, habe ich gedacht, das kann nicht vom Klaus sein. Und so ist sie dann aufgeflogen.
Ich habe eigentlich von Anfang an nicht an ihn geglaubt, aber der Glaube ist dann mal auf die Probe gestellt worden. Ich stamme aus einer gottlosen Familie. Ich bin also konfessionslos aufgezogen worden. Und wegen dem hat der Sammy Klaus nicht so eine Rolle gespielt bei uns. Ich bin zu 10 aufgewachsen, also in einem katholischen Gebiet. Und wenn man den Sammy Klaus zur Sicherheit abstellen wollte, musste man das halt über die Kirche machen. Und für meine Eltern ist das halt wie kein Thema. Aber ich habe natürlich gleich ein Sammy Klaus Säckchen bekommen, das plötzlich einfach vor der Haustür gestanden ist. Und mir war schon irgendwie klar, dass das meine Eltern sind und das dort hinstellen. Aber gleichzeitig habe ich halt gedacht, hey, wann machen sie das? Und ich habe mich immer darauf geachtet, wenn das sie irgendwie vor die Tür gehen, um das hinzustellen. Aber sie haben es so gut gemacht oder ich bin einfach zu dumm, um das herauszufinden. Es ist einfach immer dort gestanden und dann habe ich dann schon plötzlich gedacht, vielleicht gibt es das Sammy Klaus doch irgendwie. Aber ich habe es dann gleich herausgefunden, dass das wirklich eigentlich alles nur ein Betrug ist, weil ich bin dann ein Helfer wurde vom Sammy Klaus. Ja, so wie ein Diener vom Sammy Klaus von der Gemeinde aus, haben sich da anmelden können. Ich bin gegangen, weil wir dann in die Schule müssen und das war natürlich super gewesen. Und dort habe ich natürlich hinter die Kulissen gesehen und gemerkt, okay, das ist alles nur ein Riesenbetrug, um Kinder davon abhalten, Blödsinn zu machen.
Ja, jetzt ist tatsächlich bei diesen Geschichten das Wort Betrug gefallen. Was sagt ihr zu dem? Lügen wir uns unsere Kinder eigentlich an, wenn wir ihnen sagen, der Sammy Klaus gibt es und der kommt vorbei?
Lügen finde ich ein sehr starkes Wort. Man lebt in Geschichten, man erzählt sich Geschichten, alle lieben Geschichten und schmücken die auch noch aus, der eine mehr, der andere weniger. Und Betrug, also ja, es entspricht ja nicht der Realität im Sinne von, es entspricht nicht unserem Weltverständnis, aber wir nehmen das ja, weil es dem Weltverständnis des Kindes in dem Moment entspricht und insofern hat es da auch seinen Platz und deshalb finde ich Betrug ein sehr großes Wort und wäre nicht die Kindheit sehr, sehr arm, wenn all diese Geschichten, all diese schönen Bilderbücher von diesen Zauberern oder Zahnfeen oder eben dem Samichlaus, wenn es die nicht gäbe, wäre da nicht ein gewisser Zauber von dieser Altersperiode auch verloren? Weil die Kinder lieben diese Geschichten, die, glaube ich schon auch, hängen sich manchmal dran und glauben an den Samichlaus. Und auch wenn sie dann eigentlich diese Fähigkeit haben, dass sie zwei Glauben haben können oder dass sie wissen, dass sie einen falschen Glauben haben. Also sie wissen, der Nachbar ist eigentlich der Samichlaus, aber sie spielen dennoch mit. Das zeigt ja eigentlich, dass sie die Geschichte schön finden und alles, was da drumherum ist, auch schön finden. Deshalb finde ich Betrug eigentlich ein bisschen ein hartes Wort.
Also im Rahmen von dem ganzen Zauber vom Samichlaus oder Adventszeit und all diesen Geschichten ist auch ein bisschen in ganz grossen Anführungszeichen Lügen oder etwas erfinden absolut erlaubt.
Absolut, also weil es ja auch niemandem schadet und weil wir es schön finden. Und es gibt ja genügend Erwachsene, die auch an alle möglichen Dinge glauben. Es gibt den Aberglauben bei Erwachsenen. Der ist doch auch, meine Güte, irgendwie auch was Schönes, oder? Wenn Sportler zum Beispiel sind typischerweise recht abergläubig darüber, welche Socken sie anziehen müssen, damit sie die neue Bestzeit laufen und so weiter. Die betrügen sich ja auch ein bisschen selber, aber das ist doch auch schön irgendwo.
Jetzt wollte ich natürlich auch noch von meinen Gespenstern wissen, was es mit ihr gemacht hat, der Moment, wo sie herausgefunden haben, dass es der Samichlaus eben gar nicht gibt.
Hey, ich weiss meine Gefühlslage nicht mehr so ganz genau, ich kann das nicht mehr so rekonstruieren, aber ja, für uns war einfach klar, das ist ein bisschen der letzte Besuch vom Samichlaus. Weil wenn die Geschichte zusammengeht, dann ist die Magie weg. Das war dann auch so gewesen.
Ja, also erstens bin ich natürlich vor allem empört gewesen, dass der mir so einen Vorwurf macht, der so total aus der Luft gegriffen ist. Und nein, ich glaube, es ist mein Zweifel an Autorität, da ist da der Samen gelegt worden. Und ich glaube, heute als Journalistin habe ich den perfekten Beruf für das. Zweifeln an den Leuten, die Macht haben, ob die wirklich alles richtig machen.
Ich kann mich erinnern, ich war recht erschüttert gewesen. Also vor allem so, irgendwie, dass man mir das vorgaukelt, belügt. Aber vielleicht war ich auch nur entsetzt an mir selber, dass ich das nicht selber herausgefunden habe. Weil ich dann so in einer Detektivphase war und das Gefühl hatte, ich finde alle Geheimnisse raus. Und das hat mich schon erschüttert, dass ich da so hinter das Licht geführt wurde.
Wenn ich es mir jetzt überlege, weiss ich es im Fall gar nicht mehr so genau. Es hat mich in dem Fall nicht traumatisiert, so viel ist klar. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen stolz gewesen, ich habe drei ältere Schwestern und die natürlich schon längst nicht mehr an den geglaubt. Und da sind wir endlich mal auf dem gleichen Level gewesen.
Ich kann mich nicht mehr so besinnen, wie ich mich dann gefühlt. Ich glaube, für mich war es nicht so eine grosse Überraschung. Ich habe das Gefühl, wir haben auch noch ein bisschen daran glauben, dass es nicht gibt. Darum haben wir wie auch nicht an diesem Abend selber das Gefühl, wir müssen jetzt konfrontieren. Wir hätten es ja auch gerne gehabt, so ein bisschen dieses Event noch mit Cousinen und Cousins und so. Das war ja noch schön gewesen. Ich weiss aber, dass meine Schwester 2 Jahre älter ist als ich. Die ist, glaube ich, ein bisschen traumatisiert aus dem heraus. Vor allem, weil sie, glaube ich, noch mehr eben so daran glauben wollte. Vor allem die Geschichte wegen dem Osterhass. Das hat sie, glaube ich, nachhaltig prägt, dass dann am gleichen Tag der Glaube an Samichlaus und auch Osterhass zerstört wurde. Hey, ich glaube, ich war etwa 4, 5 so dort rum.
Wir waren wahrscheinlich schon so abgehärtete Kinder, dass es uns gar nicht gross aus der Bahn hat geworfen hat. Weil wir sind schon davon ausgegangen, dass es das nicht geben kann. Er hat noch den Beweis wollen.
Ich war eigentlich fast ein bisschen erleichtert gewesen, weil ich immer auch halt ein bisschen Angst vor dem Mann, der angeblich irgendwo im Wald wohnt und dann plötzlich vor der Haustür steht, um einem im besten Fall Nüsse und Schoki zu geben und im schlimmsten Fall irgendwie jetzt zusammen zu stauchen. Also ich habe mir auch überlegt, wieso weiss der überhaupt, wo ich wohne? Und dann, wieso kommt er einfach in Wohnungen rein, wo er eigentlich gar nicht zu suchen hat? Wegen dem ist ja, bin ich erleichtert, dass es so Personen nicht gibt. Oder, beziehungsweise es gibt so Personen, aber es sind eigentlich Einbrecher. Es ist doch gut, es ist ein schöner Brauch, aber es ist doch auch gut, dass alles nur eine reine Fantasie ist, unter dem Strich.
Ja. Ja, wir haben es gehört, die Reaktionen sind total unterschiedlich. Vom Verschwinden von der Magie über einen Grundstein für den Journalismus, über erschüttert und erleichtert. Bis zu stolz. Hängt es einfach von der Person ab, wie man das erlebt?
Ja, also natürlich, es gibt große individuelle Unterschiede. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie groß und schön ist diese Welt rund um diesen Sami Klaus? Wie wird das gelebt im ganzen Familiensystem? Wie viel wird da auch so drüber geredet? Oder ist es mehr so ein Beiprodukt? Ja, jetzt ist es. Oder steuert man wirklich auf Wochen dahin? Was backen wir und was tun wir? Ja, also Trauma ist jetzt hier auch ein großes Wort. Es ist wie mit dem Betrug. Das würde ich wirklich auch so nicht unterschreiben. In den allermeisten Fällen ist es so, dass Kinder jetzt mit diesem Sami Klaus ein Verständnis über die Welt konstruiert haben und stellen fest, dieses Verständnis muss ich revidieren. Stimmt irgendwie nicht. Es kann irgendwie nicht sein. Es war eindeutig der Nachbar, der da in dem Kostüm gekommen ist. Und dieses Umkrempeln von Dingen, die man sich lange so vorgestellt hat, die sind natürlich auch irgendwie lästig oder kosten uns Ressourcen oder wir müssen uns von etwas verabschieden, was wir auch lieb gewonnen haben. Aber im Großen und Ganzen stellt man doch fest, über die kognitive Entwicklung insgesamt, dass wenn Kinder solche kognitiven Fortschritte machen, dass sie sehen, dass sie jetzt plötzlich auf der anderen Seite sind. Also es gibt diese Welt, in der die glauben dran und die nicht. Und jetzt bin ich in der anderen Welt. Und jetzt kommt es halt drauf an, was die Eltern sagen. Spielst du das Spiel mit für deine jüngeren Geschwister, dann fühlen sie sich auch entsprechend zu dieser Gruppe der Großen gehörig. Und dann ist es eigentlich ja entweder eine Erleichterung oder auch so was wie so ein Achievement, also etwas, was ich geschafft habe. So, ich verstehe die Welt jetzt, wie sie wirklich ist.
Das war einer der Stolz, den man vorhin gehört hat.
Ja, ganz genau. Also ich erinnere mich daran, dass mein Mann, der unsere Kinder großgezogen hat, angefragt wurde, weil es einer der seltenen Hausmänner war, ob er im Kindergarten unserer Kinder als Sami Klaus auftreten kann. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht. Und wir hatten eben zwei Kinder mit so 2,5 Jahren Altersunterschied. Und der Große hat es sofort gecheckt. Der Sami Klaus hat ein Wort gesagt und er hat direkt gewusst, das ist der Papa. Und er hat es wirklich geschafft, das Spiel mitzuspielen. Und wir hatten ihn nicht darauf vorbereitet, weil er war so gerade auf dieser Kante, wo man nicht weiß, wollen wir ihn schon einweihen oder wollen wir ihn noch nicht einweihen? Und haben gedacht, wir machen das dann hinterher. Und er hat es wirklich gemerkt und hat sich dann in dem Kindergarten in die hinterste Ecke verschanzt, damit er dieses ganze Spiel nicht wie verderben würde. Und die Tochter, die hat mir dann abends von diesem Sami-Klaus-Besuch erzählt und er hat daneben gesessen, hat es geschafft, wirklich kein Piepser dazu zu sagen. Oft stellt man aber fest, dass die älteren Geschwister die entscheidenden Faktoren sind, dass Kinder langsam hinter diesen falschen Glauben, den sie haben, dahinterherkommen. Also dass der aufgedeckt wird. Das sind meistens die älteren Geschwister.
Und wie war es bei euch? Wie hat es die Kleine dann schlussendlich herausgefunden durch den Elternbrütsch?
Ich glaube, sie war so eine, die so auf physikalische Gesetze und so Plausibilitäten dann gepocht hat und dann gesagt hat, das kann einfach gar nicht sein. So, das war so dann ihr Verständnis von der Welt. Der kann nicht durch die geschlossene Türe fliegen, der kann nicht durch den Kamin runterkommen, dann würde man den ganzen Dreck sehen. Da war ja gerade erst der Kaminkehrer und so ist sie eigentlich auf ihr Wissen über die physikalische Welt, hat sie dann diese andere Annahme dann in Frage gestellt. Und wir haben einfach gesagt, ja, das ist eine Geschichte und das ist ein Spiel und wir hatten alle Freude daran, das zu spielen. Und dann haben wir auch gefragt, wollen wir es weiterspielen oder nicht? Und dann haben die Kinder eigentlich gesagt, ja, komm, wir spielen es weiter, obwohl wir wissen, es kommt kein Sami Klaus, haben sie trotzdem die Schuhe rausgestellt.
Jetzt sind eure Kinder inzwischen erwachsen und in den 20er. Ja. Vor knapp 20 Jahren hat die Geschichte funktioniert. Bei euch, wo ihr ein Kind seid, hat die Geschichte funktioniert. Also ist es überhaupt nicht so, dass solche Figuren nicht mehr in die heutigen Erziehungsformen passen? Funktioniert der Sami Klaus einfach immer über alle Generationen?
Also ich persönlich würde es sehr, sehr schade finden, wenn solche Geschichten aus der Welt des Kindes verschwinden würden. Zum einen, weil sie einfach schön sind, weil es Spaß macht, in so eine Welt hineinzutauchen. Und zum anderen eben, weil es wirklich auch den Kindern eine Sicht auf die Welt vermittelt, die für dieses Alter einfach ist. Es ist klar, da kommt einer, der ist ganz nett, der verteilt was an die Armen. Das ist eine gute Sache und wir kriegen auch ein bisschen was ab. Das ist eigentlich eine schöne Sache und es gehört auch in das Alter hinein und ich würde es also sehr merkwürdig finden, wenn so etwas verschwinden würde. Und eben, was ich eben schon sagte, auf der ganzen Welt, in allen Völkern, alle Ethnien, in allen Sprachen gibt es solche, ich sage jetzt mal, Märchenwesen, Fabelwesen, einfach weil Kinder ein Wissen über die Welt konstruieren wollen und dafür kriegen sie solche Hilfen, die machen es erstmal einfach und später wird es dann eben revidiert.
Der Sammy Klaus, der hilft also den Kindern in der Entwicklung. Wir Eltern können mal in die Magie eintauchen und noch mal in das Ganze hineingehen. Frau Röbers, danke vielmals, seid ihr bei mir gewesen und euch ganz einen schönen Sammy Klaus-Tag.
Ja, danke. Ich glaube fast, dass der Sammy Klaus in der Lenggasse in zwei Milchfächern auch landet und da etwas hinterlässt.
Das ist bei euren zwei Kindern?
Ja, ich glaube schon.
In diesem Sinn würde ich sagen, ich wünsche uns allen einen ganz schönen Sammy-Klausen-Tag und eine ganz schöne Adventszeit. Und die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Bis dann, tschüss zusammen. Moderation und Produktion: Sibyl Hartmann. Geschichte vom Sammy-Klausen-Entzauberungsmoment: Michael Feller, Miriam Contes, Martina Hunziker, Michael Bucher, Benjamin Lohner, Simon Clemens und Martin Erdmann. Sound Anne Hebise.